Kaufhaus Geldanlage.
Oder ist Finanzanlage doch kein Hexenwerk?
Hier ist eine neue Folge von Mythos Geldanlage. Der S&P 500, die Nasdaq auf Allzeithoch, der DAX ebenfalls. Bei Schwellenländern sieht es noch eine Erholung aus, besonders bei den kleinen und mittleren Werten. China schwächelt weiter und Japan, noch scheinbar fast 30 Jahren Tiefschlaf, hat erst in letzter Zeit wieder beachtet, finde ich. Also ich habe von vielen Fachleuten jahrelang das Thema Japan überhaupt nicht gehört, sich auf neue Höchststände geschwungen dazu. Und zu vielem mehr treffe ich heute Livio Apagaus aus dem Hause Quantex. Er ist ja ein alter Bekannter. Nur zur Auffrischung, er ist als Analyst für den Quantex Global Value und den Quantex Multi Asset mitverantwortlich. Bevor ich seine Einschätzung aber zur aktuellen Lage an den Märkten abfrage, möchte ich mich mit ihm nochmal speziell über das Thema Value Investment unterhalten. Weil viele Hörer haben dann gefragt, was ist Value überhaupt? Und da wollen wir heute vielleicht mal etwas Licht ins Dunkel bringen. Deshalb begrüße ich, ich verkneife mir das mit einem schweizerischen Grüezi, weil ich als Sachse auch immer sehr viel nachgemacht werde und immer finde, das können die wenigsten. Deshalb ein herzliches Hallo in die Schweiz. Hallo Livio.
Hallo Thorsten. Schön, wieder bei dir zu sein.
Livio, ich hatte es in der Einleitung schon mal gesagt, Value Investing. Ihr seid ja in euren beiden Fonds, also im Global Value und im Quantex Multi Asset, ausschließlich im Value Investing unterwegs. Ja. Du hattest vor einem Jahr zu mir gesagt, es ist zurzeit unheimlich schwierig, wir haben eine hohe Cashquote, aber nicht, weil wir auf irgendwelche Crashs warten, sondern weil einfach die Pipeline für uns leer ist. Hat sich da etwas geändert? Aber vorher, vielleicht können wir mal drauf eingehen, oder kannst du mal unseren Hörern erklären, was eigentlich Value Investing oder Value Investment ist?
Ja, also der Ansatz ist eigentlich relativ einfach, aber es gibt halt 100 Auslegungen. Eigentlich ist es so, man möchte natürlich was kaufen, das zu günstig ist. Aber nicht aufgrund der Wachstumsfantasien, die man sozusagen sich spinnen kann, sondern das heutige Geschäft, wie es jetzt ist, kann man das günstig kaufen, beziehungsweise zu günstig. Und da arbeitet man mit Fundamentalzahlen. Also wir lesen Geschäftsberichte durch, wir schauen uns die Bilanzen, die Erfolgsrechnungen, die Geldflussrechnungen sehr genau an und versuchen so zu erkennen, okay, wie viel Geld generiert das Unternehmen pro Jahr und was ist die Börsenbewertung. Und wenn man da ein kleines oder ein tiefes Verhältnis hat, dann kann es potenziell ein Value Investment sein. Nachher ist natürlich noch die Frage, ja, ist es qualitativ, ist die Firma qualitativ auch in Ordnung oder ist es eher eine Firma in der servenden Industrie? Aber rein grundsätzlich, man versucht den Ist-Zustand, wie die Firma heute dasteht, günstig zu kaufen. Das ist Value Investing.
Und ihr guckt ja in erster Linie auf die Zahlen, ne? Also ihr geht nicht in die Unternehmen rein. Es gibt ja auch Fondsmanager, die in die Firmen reingehen, Interviews führen, sich mit den Firmen unterhalten. Das ist für euch irrelevant.
Ja, genau. Also wir haben einfach so den Ansatz, wir glauben, es ist kontraproduktiv, weil erstens, es gibt keine wissenschaftlichen Studien, die beweisen, dass Manager-Meetings einen Mehrwert generieren, dass Firmennähe einen Mehrwert generiert. Sonst wäre es ja auch so, dass die Fondshäuser, das wären dann vor allem die großen Fondshäuser, die halt am nächsten beim Management sind, die auch ein CEO von Microsoft ans Telefon bekommen, dass die eigentlich die beste Rendite ausweisen würden. Das ist aber nicht so. Wir glauben, es ist eher kontraproduktiv, weil man die Objektivität verliert. Weil dann ist es so, man kennt die Person, dann gibt es Sympathien oder vielleicht auch Antipathien. Und dann kann es sein, dass man Nachrichten anders interpretiert, als wenn man objektiv wäre. Und deshalb für uns, bös gesagt, wir sagen, wir wollen eigentlich, dass Aktien so wie ein Stück Papier sind, wo wir sehr emotionslos an die Arbeit gehen und nicht denken, ah, das ist der Peter oder der Thorsten und jetzt sind schlechte Nachrichten rausgekommen, aber es ist ein guter Typ und die schaffen das schon. Das sieht man immer wieder, dass eigentlich viele Fondsmanager, die zu nahe am Management sind, wie blind werden für schlechte Nachrichten.
Das
Und
ist
das
ja
kann
wie
ich
im,
meinen.
das ist ja wie im richtigen Leben auch, ne? Wenn man auf einen guten Verkäufer trifft und wenn man
Ja.
den in einem Unternehmen sitzen hat, ich weiß nicht, wie viele Leute schon Töpfe gekauft haben, die sie eigentlich nicht brauchen, weil einfach der Verkäufer gepasst hat, ne?
Ja, genau. Und das ist dann auch so, man muss sich auch fragen, ja, was sind das für Personen, die man da trifft?
Eben.
Wie ist ein CEO geworden? Wahrscheinlich, weil er sehr charismatisch ist. Und das, ja, charismatische Leute, die sind, wie soll ich sagen, sehr einladend und dann bildet man eine Vertrauensbasis und das finden wir problematisch. Also wir lesen viel lieber, was die Leute machen oder was sie denken. Und dann schauen wir auch das Resultat an, ob sie dann das effektiv auch durchziehen, was sie sagen. Und so glauben wir, sind wir objektiver, als wenn wir die Leute persönlich treffen.
Ja, und jetzt hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, vor einem Jahr hast du mir gesagt, es ist unheimlich schwierig, unsere Pipeline ist fast leer. Hat sich
Ja.
da für euch was geändert? Weil wir haben ja eigentlich, steigende Kurse gehabt, seitdem es müsste ja normalerweise noch schwerer geworden sein.
Ja, eigentlich schon, aber da ist das Gegenteil eingetroffen, lustigerweise.
Das ist schon komisch, ne? Das haben wir ja jetzt an den Märkten. Viele Dinge, die eigentlich das Gegenteil bewirken müssten,
Ja.
tun es einfach nicht. Das ist ja gerade das Spannende in der jetzigen Zeit. Aber
Ja.
erzähle.
Ja, das Spannende letztes Jahr war, der Markt war sehr zweigeteilt. Es gab die Technologiewerte, die sind nach oben geschossen, vor allem die großen Technologiewerte. Und viele andere Industrien haben gelitten, vor allem so bis in den Herbst, so bis in den Oktober hinein. Und was fast am meisten gelitten haben, waren eigentlich so die Langweiler-Aktien. So die langweiligen Unternehmen, wie eine Unilever, eine Reckitt Benckiser, eine Nestlé. Man kann nehmen, was man möchte, eigentlich sowas aus dem Konsumgüter-Nahrungsmittelbereich. Und unsere Annahme war so, das Geschäft hat sich nicht verändert, dieser Unternehmen. Das verändert sich eh fast nie wirklich groß. Wir glauben aber, dass diese Aktien günstig geworden sind, weil die Leute letztes Jahr irgendwann mal entschieden haben, dass es keine Rezession gibt und man halt, wie soll ich sagen, so einen Herdentrieb oder eine Gier hatte in Technologiewerten. Und dann fragt man sich natürlich als Anleger, okay, es kommt keine Rezession und da gibt es was, was ständig steigt, jeden Tag, was sexy ist und ich habe da eine Nestlé im Portfolio als Beispiel. Wieso brauche ich diese langweilige Nestle überhaupt, wenn ich noch mehr Nvidia kaufen könnte? Und deshalb glauben wir, hat so ein Shift ist passiert, dass man eigentlich Langweiler verkauft hat, um mehr Technologiewerte zu kaufen. Und das hat uns die Möglichkeit vor die Füße gelegt, eigentlich, dass wir günstige Langweiler kaufen können. Also die Nahrungsmittelkonzerne waren letztes Jahr so günstig, wie sie die letzten 10 Jahre eigentlich nie waren. Und da konnten wir einige dazu kaufen. Also wir haben Supermärkte gekauft, wir haben eine Unilever gekauft. Und damit fühlen wir uns eigentlich recht wohl. Ist nicht sexy, ist langweilig, aber das passt eigentlich gut zu uns.
Ja, aber und man muss es ja sagen, ne, gegessen, getrunken wird immer.
Ja.
Und dieser Hype um die Tech-Aktien, man wird es sehen. Also mittlerweile gibt es ja Leute, die glauben, das ist wirklich eine Einbahnstraße, aber das ist es an der Börse noch nie gewesen. Und deshalb dieses Markttiming zu kaufen, wenn es am billigsten ist, zu verkaufen, wenn es am teuersten ist, das funktioniert nicht. Unterwegs Gewinne mitzunehmen, ist aus meiner Sicht immer eine gute Idee. Und gerade solche Dinge, die dann im Schatten gesegelt sind, ich habe es in meiner Einleitung gesagt, Japan hat sich eigentlich seit 2017 kontinuierlich erhöht. Also es ist wieder besser geworden. Ne? Seit wann, Livio, seit wann ist Japan wieder richtig auf den Schirmen bei den Fondsmanagern oder in den Fonds? Wann wird da aktiv wieder drüber geredet? Also ich habe da maximal 1,5 oder 2 Jahre, höre ich davon was. Das war natürlich 30 Jahre eine extrem bleierne Zeit in Japan, aber wenn man sieht, in den 80ern war es ein extremer Hype und dann flachte das ab und niemand hat sich mehr um Japan gekümmert. Und jetzt auf einmal man hört dann, Japan ist das bessere China und also das sind ja alles Aussagen, die nicht von mir stammen, wo ich aber sage, man hat den Markt über Jahre überhaupt nicht beobachtet, sonst hätte man das vielleicht auch schon eher mitbekommen können und dazu schließt sich vielleicht jetzt der Kreis zu China. Da hatten wir uns ja auch drüber unterhalten, China ist ja für euch noch, wie vor, glaube ich, kein Investment oder habt ihr eure Meinung da in der Richtung geändert?
Nee, da haben wir die Meinung nicht geändert.
Das ist ja auch sicherlich dem geschuldet, dass ihr eben diesen rein quantitativen Ansatz habt, ne? Weil ihr eben in den Unternehmen auch nicht drin seid. Oder sagst du, das ist nicht alleine der Grund, es ist wirklich so, die Zahlungsströme sind uns unklar, wir wissen nicht, wo das hingeht und die wirklich sehr interessanten KGVs in China interessieren uns da relativ wenig.
Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen Irrtum, wenn man sagt, wir sind rein quantitativ. Also ja, wir sind zahlengetrieben, ja, aber wir haben nicht ein Computerprogramm, das die Entscheidungen, die Investmententscheidungen trifft, sondern ist mehr für die Ideengenerierung und dann kommt ja schon die qualitative Analyse von uns. Wie das Geschäftsmodell ist, wie die Stellung am Markt ist, wie die Manager mit dem Geld umgehen und so weiter. Aber in China ist einfach das Problem, dass viele Geschäftsberichte keinen Sinn machen. Die Zahlen machen keinen Sinn. Die Firma ist hochprofitabel, hat riesige Cashbestände, die sie nicht brauchen, weil sie wenig Investmentbedarf haben. Da ist schon die Frage, ja, wieso habt ihr so viel Cash? Ihr könntet ja das als Dividende ausschütten oder Aktienrückkäufe machen oder weiß ich nicht was. Versickert das Geld irgendwo in der Geldflussrechnung, in privaten Investments. Das sieht man sehr oft bei Alibaba, Tencent und so weiter. Und dann ist es halt einfach nicht nachvollziehbar. Und wenn wir die Geldflussrechnung ist für uns eigentlich der wichtigste Teil des Geschäftsberichts, weil es zeigt dir, wo fließt das Geld hin. Und wenn du dann plötzlich merkst, ja, ich weiß nicht, wohin das Geld fließt, es ist nicht klar, und wir sprechen noch von China, dann ist es halt wirklich schwierig, weil, ja, ich meine, die Chinesen haben nicht ohne Grund einen schlechten Ruf, dass man da viele Betrüger antrifft und dann ist es uns einfach eine zu heiße Nummer. Und dann kommt halt noch das geopolitische Risiko dazu.
Aber Livio, wenn wir über China reden, sind denn das wirklich Neuigkeiten? Also solange ich denken kann, schwelt dieser Konflikt mit Taiwan. Ne? Ich habe auch noch nicht irgendwo gemerkt, dass sich so Geschäftspraktiken in China geändert haben. Ich glaube auch nicht, dass China vor 10 Jahren transparenter war. Also in der Vergangenheit gab es also diese ganzen Risiken auch schon. Und das beziehe ich ja jetzt nicht auf euer Haus, sondern auf den Markt allgemein. Weil der Großteil ist ja zurzeit Anti-China. Ne? Also es gibt natürlich immer wieder Verfechter, die auch sagen, ja, wir haben dort die entsprechende Expertise. Gerade im Small- und Mid-Cap-Bereich kann man da relativ viel bewegen. Aber wie erklärst du dir, dass so eine Drehung in der Meinung zu China passiert ist? Weil, wie gesagt, vielleicht habe ich es ja auch falsch wahrgenommen, aber für mich hat sich normalerweise da nicht so viel geändert.
Ja, Also ich glaube, es gibt wahrscheinlich zwei Punkte. Also das erste ist, die Beziehung zwischen den USA und China hat sich klar verschlechtert, eigentlich seit Donald Trump. Trump war schon ein Hardliner, wenn es um China ging. Und die Demokraten mit Biden haben eigentlich weiter in diese Kerbe geschlagen. Also da sieht man wirklich, dass das ein Problem ist. Zudem ist auch so, dass China als Weltwirtschaftsmotor nicht mehr so wichtig ist, beziehungsweise, ich soll sagen, so Marktanteile an der Weltwirtschaft gewinnt jetzt gewinnt China nicht mehr. Aber es gibt eigentlich drei Punkte. Noch der zweite Punkt ist, was man jetzt auch sieht, ist, es gibt so eine Deglobalisierungswelle, die vonstatten geht. Dass man merkt halt durch Corona, dass die Wertschöpfungsketten, wenn man die zu weit auslagert, dass das ein Problem sein kann. Und da ist jetzt halt passiert, dass mehrere Industrien wieder zurück in die USA gegangen sind oder halt ich sage jetzt als europäische Firma hat man dann halt nicht mehr in China die Werke, sondern eher in Polen als Beispiel. Das ist ein Punkt. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, der ist ein bisschen spezifisch. Das war vor ein paar Jahren so, dass man wirklich mal gemerkt hat, wie die Regierung eigentlich eine ganze Industrie ruinieren kann über Nacht. Weil was in China mal passiert ist, da gab es eine sehr profitable so Nachhilfeindustrie, weil die Schulleistung in China ist ja sehr, sehr wichtig bei den Kindern und da gab es so eine riesige Industrie für Nachhilfekurse und die waren auch die waren sehr profitabel, weil bös gesagt, sie die chinesische Bevölkerung geschröpft haben, sehr hohe Preise verlangt haben. Und da hat die Regierung über Nacht mal entschieden, okay, ihr dürft als Industrie keinen Profit mehr machen. Und dann ist die Industrie ist mehr oder weniger über Nacht verschwunden.
Das ist wie wenn man einen Motor damit mit drei Phasen dreht, zwei Phasen abklemmt,
Ja.
weil Profit zu machen und deshalb, ich komme ja aus dem Osten und ich habe ja 29 Jahre Marktwirtschaft, Planwirtschaft live miterlebt,
Ja.
wenn der Profit als Motivationsgrund wegfällt, dann geht es auch normalerweise mit den Unternehmen runter.
Ja.
Libio,
Ja.
lass uns mal zu unserem ursprünglichen Ausgang zum Value Investing zurückkommen. Und wir wollen mal gar nicht so weit weggehen, China, sondern was eigentlich jeder hier vor Augen hat. Wir haben uns in Mannheim schon mal darüber unterhalten, nämlich über Bayer, ne?
Ja.
Und da habe ich euch gefragt, also wenn ich das so sehe, Bayer hat jetzt eine Marktkapitalisierung, das ist noch die Hälfte von dem, was sie damals für Monsanto auf den Tisch gelegt haben. Jeder schluckt Aspirin. Sie haben auch das eine oder andere Medikament in der Pipeline. Gut, da ist jetzt mal irgendwas schiefgegangen. Und durch Monsanto schleppen sie natürlich dieses Riesenproblem mit Glyphosat in den USA mit sich rum, was für mich nach wie vor eine Geschichte ist, die ich fast nicht nachvollziehen kann. Also die Prozesswelle begann mit der Übernahme durch Bayer, ne? Also ich habe vorher noch nie gehört, dass es da irgendwelche Klagen gab. Und jetzt scheint halb Amerika in Glyphosat gebadet zu haben und hat dadurch irgendwelche Krankheiten, in erster Linie Krebs, sich eingefangen. Aber gut, das ist ein anderes Problem. Aber auf jeden Fall ist ja eins, dass die Bayer-Aktie gegenüber den Höchstständen nicht mal mehr ein Viertel wert ist. Sie haben jetzt, was aus meiner Sicht eine sehr gute Maßnahme ist für die nächsten 3 Jahre, die Dividenden zwar nicht ausgesetzt, aber ja, die 11 Cent, die sie irgendwo noch zahlen, ist ja auch mehr oder weniger ja, erwähnenswert ist es nicht wirklich, ne?
Ja.
So, und jetzt sage ich so, als Laie gucke ich auf die Aktie drauf und sage, Mensch, irgendwo in der Range zwischen 25 und 30 ist ja Bayer eigentlich fast ein Muss. Bei der Größe, bei dem, wie sie international aufgestellt sind. Natürlich müssen die auch Fehler gemacht haben und wahrscheinlich läuft dort auch nicht alles richtig, weil keine Aktie wird so extrem verprügelt, wenn alles eitel Sonnenschein ist. Also super Kurse und und eine tolle Stimmung um eine Aktie, das habe ich bisher auch selten erlebt. Warum ist für euch Bayern nach wie vor kein Investment? Vielleicht können wir mal an diesem Beispiel so das Value Investing oder vielleicht auch eine Value-Falle erklären.
Ja, Bayer ist wirklich ein interessanter Case oder eine gute Fallstudie. Weil, wenn man es einfach sehr oberflächlich anschaut, dann kann man durchaus sagen, okay, das ist Value. Also wenn man so die zwei bekanntesten Value-Kennzahlen, Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 10 und ein Kurs-Buch-Verhältnis von unter 1, also etwa bei 0,8, anschaut, dann kann man sagen, ja, das ist ja günstig. Also Benjamin Graham würde sagen, das ist günstig. Wir sehen es aber anders. Also Bayer ist ein Scherbenhaufen seit der Übernahme und war wahrscheinlich einer der schlechtesten Übernahmen in der Firmengeschichte weltweit. Und was man sieht, wenn man jetzt die Bilanz weiter anschaut, ist ja, sie haben 10 Milliarden Cash, ja, das ist vor allem für die Rückstellungen der Klagen. Da wurden etwa 16 Milliarden Rückstellungen gebildet. Es wird auch immer wieder was ausbezahlt, weil die Klagen halt durchkommen. Gleichzeitig haben sie aber fast 44 Milliarden Schulden. Also ist sehr viel, fast doppelt so viel wie die Marktkapitalisierung als Beispiel. Und das Management hat jetzt erkannt, okay, wir können die Dividende nicht mehr bezahlen.
Livio, darf ich mal ganz kurz dazwischengrätschen?
Ja.
Marktkapitalisierung ist ja eigentlich der Ausdruck von dem, wie die Aktien an der Börse bewertet sind, ne?
Ja.
Und die Börsenbewertung, ich denke, da sind wir uns auch relativ einig, hat ja auch, da ist ja auch viel Psychologie mit drin. Natürlich sind das alles negative Faktoren, aber wenn ich die 44 Milliarden jetzt angenommen, ich löse morgen das Problem mit Monsanto auf irgendeine Art und Weise, dann würde das der Aktie einen extremen Schub geben. Das heißt, die Marktkapitalisierung würde ja in dem Moment signifikant steigen. Das
Ja.
heißt, das Verhältnis zwischen Schulden und Marktkapitalisierung würde ja wesentlich positiver werden.
Ja, das ist so, ja. Ja, das Verhältnis zwischen Marktkapitalisierung und Schulden ist nicht so relevant. Das Einzige, was man halt einfach sieht, ist, wenn man jetzt zum Beispiel mal angenommen, man hätte zu wenig Rückstellungen gemacht, und man müsste Geld aufnehmen, aber man sieht, man kann nur sehr, sehr teuer Anleihen ausgeben, dann sieht man halt einfach, dass das Verwässerungspotenzial, falls man eine Eigenkapitalerhöhung machen müsste, wäre einfach jetzt sehr hoch, weil die Marktkapitalisierung klein ist. Aber ja, sonst grundsätzlich ist nicht wirklich relevant.
Wenn man aber diese Rückstellungen, ne, wir bleiben mal in dem Beispiel, und ich möchte da ja bewusst jetzt mal so den Kontrapunkt zu dir aufnehmen, weil ja das ist ja das, wenn mit mir jemand dann, wenn Kunden zu mir kommen, die ich im Fondsbereich berate, die fragen dann eben auch mal nach solchen Aktien und wäre das denn jetzt eine Gelegenheit? Es ist doch aber normalerweise, wenn ich diese Rückstellungen in dieser Höhe gebildet habe und zum Beispiel die Dividendenausschüttungen runtergefahren habe, was ja aus meiner Sicht vernünftig ist, weil es ja besser ist, die Dividenden runterzufahren, weil 2,40 € oder 2,50 €, was die zuletzt gezahlt haben, wenn ich das Unternehmen dadurch gesunden kann, würde ich das ja irgendwo relativ leicht in Kursgewinnen darstellen. Also deswegen ist ja die Dividende immer eine schöne Geschichte, das steht ja außer Frage. Aber von der Geschäftspolitik her, was die jetzt da machen, klingt für mich eigentlich nicht so ganz doof.
Ja, das stimmt. Weil man spart sich ja Geld.
Ja.
Also man hat mehr Geld für Klagen oder weiß ich nicht was zur Verfügung. Das ist so. Also das ist sicher ein guter Schritt, dass Bayer diese Dividende gekürzt hat. Aber wir sehen halt andere Fallgruppen. Also wenn man jetzt, ich finde die Bilanz ist sehr wichtig in diesem Beispiel. Wie gesagt, man hat etwa 44 Milliarden Schulden, das ist sehr viel. Und was man auch sieht, ist, Was wir uns immer anschauen, ist, wie ist die Fälligkeitsstruktur dieser Schulden? Also sind es langlaufende Schulden, da, wo man sich 10 Jahre den Kopf nicht darüber zerbrechen muss, oder sind sie eher kurzfristig? Was man sieht bei Monsanto, bei Bayer, Entschuldigung, ist so, jetzt über die nächsten 3 Jahre als Beispiel werden pro Jahr 4 Milliarden Schulden fällig. Das ist sehr viel, also es ist eigentlich mehr, als die Unternehmung an Gewinn macht jedes Jahr. Und die Anleihen sind im Durchschnitt zu 3,6% verzinst. Jetzt mal angenommen, also Monsanto, Bayer hat zwei Möglichkeiten. Entweder zahlt man diese Schulden zurück, dann hat man aber weniger Geld für die Klagen, für die potenziellen Klagen, Schadensersatzzahlungen. Oder man erneuert diese Anleihen mit einer längeren Laufzeit. Da ist einfach das Problem, weil das Zinsumfeld ja heute höher ist, werden sie mehr als 3,6% bezahlen müssen, weil das kriegt man jetzt auf Staatsanleihen und da, wenn man, bei Bayer gibt es Unsicherheit. Mal angenommen, ich würde jetzt schätzen, die würden, wenn sie jetzt Schulden auf 10 Jahre eingehen würden, wahrscheinlich etwa 6% bezahlen. Also das heißt, wenn die Schulden nicht zurückbezahlt werden, dann werden die Zinszahlungen pro Jahr steigen, was wieder den Gewinn schmälert. Und da kann es, ja.
Das sind ja bei Bayer, ich schweife da jetzt mal was ab, weil ich habe so irgendwo das Gefühl, ich habe das alles schon mal erlebt, dass es Unternehmen gab, die relativ gesund waren und zugekauft haben und sich dabei verhoben haben. Als erstes fällt mir da Infineon ein. Infineon hatte damals einen Speicherchip-Hersteller noch dazu gekauft und der hat eigentlich Infineon fast an den Rand des Ruins getrieben. Sie haben es dann verschenkt, mehr oder weniger, und dann ging es mit Infineon wieder aufwärts. Daimler ist diese unrühmliche Liaison mit Chrysler eingegangen, was ja im Endeffekt auch, wobei Daimler ja teilweise zum Mischwarenkonzern mutiert ist, wo die überall beteiligt waren, aber Chrysler war dann aus meiner Sicht wahrscheinlich dann der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und als sie sich von Chrysler getrennt haben, ging es eigentlich wieder aufwärts. Oder kann man das überhaupt nicht vergleichen?
Schwierig. Ich habe diese zwei Fallbeispiele nicht mehr wirklich im Kopf. Aber ja, es könnte gut sein, dass für Bayer eigentlich eine Abspaltung von Monsanto das Beste wäre. Ich weiß es nicht genau. Die Frage ist halt einfach, wie man das machen würde. Würde man sie an die Börse bringen oder findet man sonst irgendwo einen Käufer? Aber es könnte sein, dass das eigentlich die beste Lösung wäre, ich weiß es aber nicht. Bei Bayer ist einfach so das Problem, das Geschäftsmodell oder das Kerngeschäft, man sieht heute zurzeit gar nicht, wie rentabel dieses Business ist. Also ich habe mir vor kurzem die Erfolgsrechnung und die Geldflussrechnung angeschaut und es ist wirklich so ein bunter, so ein Hühnerhaufen.
Gemischtwarenladen.
Ja, so ein Hühnerhaufen, weil wird mal was abgespaltet und dann wieder was dazugekauft und dann gibt es wieder Abschreibungen und Rückstellungen und es ist völlig unklar, was Bayer als Kerngeschäft effektiv verdient. Und es ist halt auch unklar, wie groß die Klagen werden. Und deshalb finden wir, die Unsicherheit ist zu groß. Man weiß auch nicht, wie lange das dauert, weil ich meine, das dauert ja jetzt schon irgendwie 6, 7 Jahre. Es kann gut sein, dass es nochmals 10 Jahre geht. Wie der Befreiungsschlag aussieht, weiß man auch nicht. Wie die Schulden finanziert werden, weiß man auch nicht. Deshalb gibt es für uns zu viele Baustellen und zu viele Unklarheiten. Und da finden wir, sollte eigentlich einfachere Unternehmen geben, die man heute kaufen kann. Das soll aber nicht heißen, ich meine, es kann gut sein. Ich glaube, es gibt schon einen Weg für Bayer, dass man sich aus dieser Bredouille rausarbeitet. Aber und dann auch fette Gewinne einfährt mit der Aktie. Ich glaube, wir haben einfach immer Mühe mit solchen Unternehmen, die so Restrukturierungsfälle sind. Weil die meisten Restrukturierungsfälle bleiben Restrukturierungsfälle. Und deshalb sind wir kein Fan von Bayer.
Und wenn ihr andere Möglichkeiten in der Pipeline habt, müsst ihr euren Anlegern ja auch nicht dieses Risiko aufs Auge drücken, ne? Also ich würde sagen, eine Bayer-Aktie ist vielleicht ein Investment für jemand, der weiß, was er tut und auch alle Risiken damit einpreist. Er sollte sich den Risiken, die du jetzt aufgezählt hast, vielleicht auch bewusst sein. Aber ich habe jetzt zumindest verstanden, warum das in eurem Fonds definitiv kein Investment ist. Also haben wir ja eigentlich an dem Beispiel auch mal relativ gut erklärt, wie ihr dann analysiert, wie ihr zu Entscheidungen kommt. Und damit haben wir, denke ich, fast alle Fragen. Oder würde dir noch was einfallen, was wir zum Thema Value noch ergänzen könnten?
Ja, da gibt es viele Sachen natürlich.
Ja,
Aber
wir könnten da noch Stunden drüber
ja,
referieren,
da können wir noch eine
ne?
Stunde drüber reden. Ja, ich glaube einfach, was gefährlich ist, viele glauben, Value ist, also es gibt viele, die sagen, ja, Value ist einfach so Substanz, Dividendeninvestment. Ich glaube, das ist falsch. Eine hohe Dividende heißt noch lange nicht, dass es Value ist, weil Bayer als Beispiel ist ja ein gutes Beispiel. Wenn man die Dividendenrendite vom letzten Jahr anschaut, dann muss man sagen, ja, hohe einstellige Dividendenrendite, das ist Value. Würde ich sagen, nee, ist keiner. Und was ich auch gefährlich finde, ist, wenn man immer mit Kursgewinn und Kursbuchverhältnis argumentiert. Weil da kauft man sich oft Schrott. Und das kann. Also wir sehen das natürlich auch, das implementieren wir auch in unserer Strategie, dass Schrott zu kaufen in der Krise, das ist durchaus eine sinnvolle Strategie, weil dann ist es absurd günstig. Aber Schrott zu kaufen auf einem tiefen Kurs-Buchverhältnis, auf einem Börsentop oder wenn die Wirtschaft gut läuft, wie es jetzt der Fall ist, glauben wir, ist sehr gefährlich, weil das sind alles potenzielle Konkurskandidaten in der nächsten Krise. Weil sie halt oft das Buchverhältnis berücksichtigt, zum Beispiel die Schulden in der Bilanz nicht. Da kann es gut sein, dass man was kauft mit einem tiefen Kurs-Buchverhältnis, aber man nicht sieht, dass die Firma überschuldet ist und in der nächsten Krise ein Refinanzierungsproblem bekommt. Und dann macht man oft eine NATO-Erfahrung mit solchen Aktien. Deshalb, für uns ist immer wichtig, wie sieht die Bilanz aus? Und der Gewinn interessiert uns relativ wenig, sondern was ist eigentlich der freie Geldfluss, die Unternehmung jedes Jahr ausschütten könnte. Das ist für uns wichtiger. Aber das ist halt nicht so einfach zu berechnen wie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das finden wir eben gefährlich.
Du hast ja gesagt, viele glauben, dass Value langweilig ist. Ich finde Value überhaupt nicht langweilig. Für mich gehört das eigentlich in jedes Depot mit rein. Und das ist vielleicht auch ein Content, den unsere Hörer da generieren können. Gerade das vermeintlich, ich sage betont vermeintlich langweilige, ich vergleiche es mal mit einem Hausbau. Für mich ist Value im Depot mit Samen sowas wie der Keller. Das ist nicht unbedingt das, was, aber du hast es ja gesagt, es sind nachhaltige Unternehmen, es sind Unternehmen, die solide dastehen und die Wachstumsfantasien und natürlich gehören auch andere Beimischungen dazu, die die Performance machen. Aber eben der reine Performance-Käufer, unterwirft sich natürlich auch einer viel, viel größeren Volatilität und der Value Investor dämpft halt diese Volatilität. Und wenn ich in Kundengesprächen, auch heute noch, und ich kann es ja gebetsmühlenartig immer wieder runter, leiern, Schwankung ist Chance und kein Risiko, vorausgesetzt, die Unternehmen sind nachhaltig. Und wenn ich eben in einem unterwegs bin, der in Value investiert ist, das nimmt natürlich die Schwankungen nicht weg, aber ich kann davon ausgehen, dass der sich auch wieder erholt und dass ich eben dort nicht in irgendwelche Luftschlösser investiert habe. Habe ich das so in etwa zusammengefasst, wie du das sehen würdest, oder Hast du da eine andere Meinung?
Ja, also ich muss schon sagen, über die Zeit, die ich bei der Quantex arbeite, seit 8 Jahren, hat sich mein Bild von Value schon ein bisschen verändert oder recht stark verändert. Und es kann durchaus etwas Value sein, das zum Beispiel eine höhere Bewertung hat. Als Beispiel, wir haben eine Visa im Portfolio. Die hat ein KGV von, keine Ahnung, 25. Da müsste man auch sagen, ja, wie ist das Value? Aber wenn man ein hervorragendes Geschäft kaufen kann, wie Warren Buffett es sagt, zu einem fairen Preis, das ist natürlich abhängig von der Marktstellung und auch den Wachstumsraten, dann kann das durchaus auch Value sein. Aber ja, ich glaube, der wichtigste Punkt als Value-Investor ist, man muss sich immer überlegen, wie funktioniert dieses Geschäft in der Krise? Überleben Sie die Krise? Und wenn man sagt, okay, man geht die Qualitätsleiter runter, also man kauft was, was eher zyklisch ist und keine gute Marktstellung hat, dann muss die Bilanz besser sein, weil diese Unternehmung kann Verluste schreiben. Dann müssen sie genug Cash haben, dass sie diese Krise überleben. Dann macht das Sinn. Aber es kann auch sein, dass man ein super Geschäft findet, das fair bewertet ist. Und das schreibt dann halt keine Verluste. Visa wird keine Verluste in der nächsten Krise machen. Und dann kann man durchaus auch ein bisschen mehr bezahlen. Dieser Spagat ist relativ schwierig. Aber ja, es ist wirklich so ein sehr breiter Fächer, wo man Value finden kann. Man kann es in der Qualität finden oder halt im Preis und in der Bilanz.
Ich denke, da haben wir beide, glaube ich, das Gleiche gemeint.
Ja.
Ne? Also,
Das Überleben ist alles für die Unternehmen. Das ist eigentlich das Wichtigste.
eben. Ne?
Ja.
Jetzt habt ihr ja neben eurem Global Value Fonds auch noch euren Multi-Asset Fonds.
Ja.
Und vielleicht können wir so gegen Ende jetzt trotzdem noch mal kurz das Thema Anleihen streifen. Was präferiert ihr da jetzt? Weil bei Anleihen ist ja zurzeit aus meiner Sicht relativ viel Musik drin, ne? Und auch da segelt's aus meiner Sicht bei vielen, auch meiner Kollegen, teilweise noch unterm Radar. Also es finden die Anleihen noch gar nicht so richtig die Anerkennung, die sie vielleicht aktuell verdienen würden.
Ja. Ja, also Anleihen, ich finde, es gibt relativ wenig attraktive Anleihen. Unternehmensanleihen haben wir gar keine im Portfolio, weil was du siehst, heute ist der Zinsaufschlag für das Risiko, das Zusatzrisiko, das du eingehst bei einer Geschäftsanleihe, ist sehr klein. Also so dieser Credit Spread heißt das, wie viel kriege ich mehr, als wenn ich in eine Staatsanleihe investiere. Der ist historisch tief. Also sprich, das Geschäftsrisiko wird nicht wirklich gut entschädigt. Deshalb fallen die für uns zurzeit weg. Staatsanleihen haben wir im Portfolio, aber mit kurzer Laufzeit, weil bei den meisten Staaten siehst du das. Der reale Zins, den du bekommst, wenn du die Inflation abziehst, der ist entweder an der Nulllinie oder nahe an der Nulllinie. Und was die Zinsen und die Inflation über die nächsten 10 Jahre macht, haben wir keine Ahnung. Wo wir zurzeit interessante Anleihen finden, sind bei Staatsanleihen in den Schwellenländern. Also vor allem Brasilien und Mexiko. Das haben wir jetzt schon seit über einem Jahr im Portfolio.
Das hatten wir, glaube ich, in unserem letzten Podcast,
Ja.
den wir zusammen gemacht haben, hast du das auch schon mal gesagt, dass das Brett da eigentlich am interessantesten ist, ne?
Ja, genau. Das ist nach wie vor der Fall. In Brasilien als Beispiel bekommst du einen zweistelligen Zins, also über 10%. Die Inflation ist bei 4,5. Mexiko kriegst du auch 10%. Die Inflation ist bei 4,4. So, da hast du einen Realzins von rund 6%. Das kriegst du nirgends sonst auf der Welt. Und ich glaube, das ist einfach, weil die Staaten einen Image-Schaden haben.
Brasilien ist halt relativ nah an Argentinien, ne? Und ich weiß nicht, wie oft Argentinien in den letzten 50 Jahren pleite gegangen ist.
Ja, also, ja,
ne? Und so politisch ist ja Brasilien auch eher schon, naja, ich will mal sagen, ein bisschen schräg drauf, oder?
Ja, also Mexiko ist wahrscheinlich der einfachere Fall, das ist politisch sehr langweilig. Der Lula in Brasilien, man merkt, er möchte gerne mehr Einfluss nehmen, weil er aber keine Mehrheit im Parlament hat, kann er wie nicht oder nicht zu viel. Aber da sehen wir schon, das ist etwas, was man im Auge behalten muss. Weil wir sind auch in Petrobras investiert, die Ölfirma in Brasilien, und da sieht man, es laufen Dinge, die eigentlich uns nicht so gefallen, weil die Regierung Einfluss nehmen möchte, weil die Regierung hält 50% der Aktien. Und da will der Lula schon, dass mehr so Sozialprogramme gemacht werden, in unprofitable, erneuerbare Projekte investiert werden. Und wenn da der Einfluss zunimmt, dann muss man sich von diesen Investments verabschieden. Das ist so, ja. Aber bis jetzt fahren wir relativ gelassen mit diesen Anleihen. Aber kann gut sein, dass wir in einem Jahr oder so halt verkaufen müssen, weil der Lula da irgendwas macht. Aber was man jetzt einfach sieht, ist, ich glaube, die Regierung ist sehr sensitiv, weil man halt, weil er keine Mehrheit hat, kann er relativ wenig machen. Und der Markt ist auch extrem sensitiv, weil er kennt die Geschichte schon. So 2011 mit dem ganzen Operation Car Wash, mit dem Korruptionsskandal. Und da reagiert der Markt extrem heftig, wenn irgendwas rauskommt. Das war bei Petrobras auch so. Da hat es geheißen, ja, okay, es gibt keine große Sonderdividende, wie man eigentlich geglaubt hat. Was ist passiert? Die Petrobras-Aktie ist 15% gefallen und gleichzeitig der Real, also die Währung, ist auch um über 1% gefallen. Da sind die Investoren extrem nervös. Aber das ist eigentlich gut, weil es gibt Unsicherheit oder es gibt Skepsis. Und das führt halt dazu, dass man 10 oder mehr Prozent Rendite auf Staatsanleihen bekommt. Weil in den USA und Europa haben die Anleihenanleger überhaupt keine Skepsis gegenüber dem FED und der EZB. Und das ist viel die gefährlichere Situation, würde ich behaupten.
In diesen kurzen Sätzen dazu, Livio, hast du aber eigentlich relativ deutlich aufgezeigt, dass wenn man in diesen Markt investieren will, dass man natürlich auch eine extrem gute Marktkenntnis braucht. Und jetzt möchte ich mal einen ganz kleinen Sidestep machen, weil das ja auch immer wieder Thema ist. Und ich auch immer wieder betonen möchte, dass ich kein ETF-Basher bin. Aber wer jetzt glaubt, in dem Segment brasilianische Staatsanleihen vielleicht irgendein ETF zu zeichnen, ohne diese entsprechende Marktkenntnis, der begibt sich dort auf ganz, ganz dünnes Eis. Weil ihr habt das als Profis im Auge, ihr guckt und ihr reagiert auch rechtzeitig. In der Regel, die passiven Strategien kommen alle zu spät bei sowas. Also diese Chancen hier zu nutzen, wenn jetzt vielleicht jemand unseren Podcast hört und sagt, oh, jetzt habe ich hier aber ein interessantes Segment entdeckt, also da würde ich dann im passiven Bereich definitiv die Finger davon lassen, oder siehst du das anders?
Ja, man muss sich dann halt einfach mehr mit den Nachrichten aus Brasilien beschäftigen, wenn man das machen möchte.
Ja, aber der Kontext zum ETF ist ja einfach normalerweise der, kaufst du einfach den Markt und dann legt ihn dir unter das Kopfkissen und du machst nichts falsch. Und gerade in solchen Bereichen ist das ja unter Umständen tödlich. Bleiben wir bei eurem Mischfondskonstrukt. Ihr habt ja da auch einen Anteil Commodities drin, also Rohstoffe in irgendeiner Form. Jetzt haben wir ja, nachdem wir jahrelang beim Gold irgendwo, ich glaube, die 2070 Dollar, ne, war so diese magische Grenze, die hat das Gold geknackt. Und ich habe ja auch den einen oder anderen bekannten Edelmetallhändler, mit dem wir hier auch schon einen Podcast gemacht haben, die jubilieren natürlich jetzt. Und ich habe gestern eine Nachricht bekommen, also er sieht Gold Ende 2025 bei 3.400 und 2030 bei 5.000. Livio, das sind Nachrichten, die habe ich alle schon mal gehört. 2008, 2009, 2010, als dann Gold auch schon mal so richtig die Post abging, da war nach oben bis 100 keine Grenze, bei kurz vor 50 sind sie abgestorben, heute sind wir bei rund 27, also auch da ist zu den Allzeithochständen viel Luft. Seht ihr dort noch Möglichkeiten oder seid ihr schon dabei, auch die Bestände in diesem Bereich wieder abzubauen? Weil wenn ich so sehe, wer aktuell so Gold kauft, das sind ja eher die Zentralbanken der Schwellenländer. Wie steht ihr aktuell zu diesem Thema?
Ja, Gold ist wirklich sehr spannend, weil es spricht relativ wenig dafür, dass Gold heute steigt und trotzdem tut's.
Ja.
Und ich finde, also es ist ein spannender einfach so ein Gedankengang, dass man sich das ein bisschen, dass man sich Gedanken darüber macht. Weil was man sieht, ist, der Dollar wird heute stärker und Gold ist eigentlich negativ korreliert mit Gold. Also wenn Dollar stark wird, weil halt Gold ja auch in Dollar gehandelt wird, wird normalerweise der Goldpreis schwach. Und wenn die Zinsen eher steigen, dann ist das auch negativ für Gold, weil wenn du Gold kaufst als sicherer Hafen anstatt eine Staatsanleihe, dann entfällt dir ja der Zins, den du kriegst auf die Staatsanleihe. Also die Kosten, um Gold zu halten, steigen, wenn die Anleihenzinsen steigen. Das ist auch negativ. Und was auch spannend ist, ist Gold-ETFs, es gibt ja auch ETFs, die physisch Gold halten, die haben Outflows schon seit Jahren. Und das spricht dafür, dass eigentlich der Otto-Normalanleger, der verkauft heute immer noch Gold, die Spekulanten verkaufen immer noch Gold, aber das Teil steigt trotzdem. Ich glaube, das einzige Argument, das für mich Sinn macht, ist ja, die Zentralbanken kaufen halt sehr viel Gold und das stimmt. Und das hatte halt damit zu tun, ich glaube, da ist schon Umdenken hat da stattgefunden bei vielen Zentralbanken, dass als Russland die Ukraine angegriffen hat, hat der amerikanische Staat gesagt, okay, alle russischen Anlagen in US-Dollar werden eingefroren. Also der US-Dollar wurde als politische Waffe eingesetzt. Und dann fragt man sich natürlich schon, wenn man in einem Land Zentralbanker ist, der potenziell auf die schwarze Liste der USA kommen könnte, wie China, fragt man sich ja schon, okay, wie kann ich dieses Risiko reduzieren? Dann, das hat halt dazu geführt, dass weniger US-Staatsanleihen von China gekauft wurden und mehr Gold. Und das, da, ich glaube, da hat man jetzt eine sehr starke Grundnachfrage von diesen Zentralbanken. Und was uns einfach zeigt, dass der Otto-Normalbürger noch nicht investiert, heißt, dass die Spekulation im Gold ist noch nicht da. Also ist kein spekulativ angetriebener Anstieg des Goldes, sondern von den Zentralbanken. Und deshalb sind wir immer noch relativ relaxed mit unseren Positionen, weil wir haben ja Gold physisch. Das ist sowieso, ich meine, das ist so eine strategische Überlegung. Wir werden immer Gold im Portfolio haben, immer so zwischen, ich sage jetzt, plus minus 10%, meistens jetzt sind es 12%, es kann auch sein, dass mal 8% ist, aber immer so plus minus. Und wir haben noch ein paar Goldminenaktien im Portfolio. Das aber rein, weil die Unternehmen so günstig sind, dass sie es ins Portfolio geschafft haben, auch wenn sie sich mit anderen Firmen weltweit konkurrenzieren, die in anderen Sektoren tätig sind. Es gibt zwei, drei Goldminen, die wirklich extrem günstig sind, auch auf Preisen, die einiges tiefer sind. Ich sage jetzt 1900 oder 2000 Dollar pro Unze, verdienen die extrem viel Geld. Und da hat bis vor kurzem der Markt überhaupt nicht darauf reagiert.
Vor allen Dingen, wenn man sieht beim Gold, ne, dass die Minenwerte so günstig waren, der alte Spruch im Goldrausch wurde, das meiste Geld mit den Schaufeln verdient, ne, ja. Dann spricht das ja eigentlich dafür, wenn Gold eben einen derzeitigen Höhenflug erlebt, dass es ja natürlich interessant ist, weil die Förderkosten, die leicht höher sind, ja dann auch wieder interessanter werden. Deswegen ist es eigentlich gar nicht nachvollziehbar, dass die Minen zur Zeit so günstig waren. Ne? Man muss ja dann quasi zuschlagen, oder?
Ja, und das zeigt dann auch wieder, dass die Spekulanten noch nicht auf den Zug aufgesprungen sind. Weil Gold dieses Jahr hat besser rendiert als die Goldminen. Und normalerweise sagt man ja, die Goldminenaktien sind eigentlich ein Hebel auf den Goldpreis. Sprich, es müsste eigentlich so sein, wenn der Goldpreis steigt, steigen die stärker. Wenn der Goldpreis fällt, fallen diese stärker. Und dieses Jahr sieht man bis, sage ich jetzt, vor etwa 2, 3 Wochen, waren die Goldminenaktie wirklich in der Bredouille. Der Goldpreis ist weiter gestiegen und jetzt fängt es langsam so an, dass eigentlich die Goldminenaktien den Goldpreis aufholen. Aber das zeigt uns nach wie vor, dass es gibt noch keine so spekulative Manie. Ich glaube, auf Reddit wird noch nicht über Goldaktien diskutiert im großen Stil wie bei einer GameStop-Aktie vor ein paar Jahren. Also da sind wir noch weit davon entfernt. Und die Bewertungen sind attraktiv, die Bilanzen sind gut, und man kriegt Dividendenzahlungen, was man sehr selten in diesem Sektor sieht. Das kann gut sein, dass Goldminenaktien und Gold ein gutes Investment ist. Aber wie gesagt, bei uns ist so die physische Goldallokation, die ist wirklich strategisch, also die wird im Portfolio bleiben, egal ob das Gold bei 1000 oder bei 10.000 gehandelt wird. Wir versuchen das als Stabilisator im Portfolio zu haben und auch als Diversifikation. Und das ist auch spannend, wir machen ständigen Rebalancing auch der unterschiedlichen Anlageklassen zueinander. Und was das heißt, ist jetzt, als das Gold jetzt diese 25% gestiegen ist, waren wir ständig am Gold verkaufen,
Verkaufen.
haben dafür Aktien gekauft oder Anleihen gekauft. Ich glaube, als Diversifikator macht Gold wirklich auch Sinn für so eine Strategie.
Aber wir haben es jetzt auch hier wieder, ne? Und ich freue mich, dass ich den wieder loswerden kann. Einen meiner Lieblingssätze von André Costolani. Es zieht sich ja durch viele Themen durch. An den Märkten ist alles möglich und oft auch das Gegenteil. Ne? Und das ist, glaube ich, das Szenario, was wir jetzt erleben. Und als vorletztes noch in eurem Mischfondsportfolio. Nun haben wir ja die Legalisierung, nenne ich das mal, der Kryptos durch die Zulassung mit den ETF, wobei ich diese ganzen Zulassungskriterien und vor allen Dingen den Nachsatz in der Empfehlung durch die SEC zu sagen, ja, aber lassen Sie die Finger davon, es ist hochspekulativ. Also mehr beißen kann sich ja eine Geschichte nicht. Und vor allen Dingen im Bereich Krypto, wo man ja weg von den geregelten Märkten von staatlicher Kontrolle wollte, geht man jetzt in ETFs und geht in kontrollierte Dinge, also mehr Widersprüchlichkeit ist es überhaupt eine Asset-Klasse? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Mehr Widersprüchlichkeit an sich gibt es ja gar nicht, ne?
Ja, das ist so.
Also es wird für euch, glaube ich, auch als ETF keine Beimischung im Mischfonds, oder?
Nee, Krypto ist so ein Ding. Also, ich glaube, man kann es schon ein bisschen mit Gold vergleichen, also so einfach nach dem Ansatz, der Mensch hat irgendwann mal entschieden, dass Gold wertvoll ist. Und das war vor ein paar tausend Jahren und das hat sich jetzt ein paar tausend, 5000 Jahre oder so hat sich das durchgezogen. Und es kann auch sein, dass Bitcoin, der Mensch hat jetzt entschieden, dass Bitcoin was wert ist. Ich meine, das ist wie Briefmarken. Der Mensch hat entschieden, dass Briefmarken was wert sind. Deshalb, es kann gut sein, dass Bitcoin bestehen bleibt. Also ich bin eigentlich je länger, je mehr davon überzeugt, dass Bitcoin in irgendeiner Form überlebt. Es gibt auch so ein Prinzip, das eigentlich heißt, je älter eine Technologie oder je älter ein Gegenstand ist, desto eher ist so, dass es weiter überlebt. Das würde eigentlich für die Existenz von Bitcoin sprechen. Je länger es überlebt, desto eher bleibt es bestehen. Aber wir wurden auch schon mal gefragt, wäre es nicht sinnvoll, Bitcoin-Mischfonds zu implementieren? Und da habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt einmal eine rein quantitative Analyse, wie stark korreliert Krypto oder Bitcoin mit dem Aktienmarkt, also mit dem Nasdaq. Und was man sieht ist, Bitcoin gibt es ja seit 2009 und am Anfang war die Korrelation nicht da. Also es gab keine Korrelation, Bitcoin hat einfach was gemacht, was es wollte. Aber was man jetzt sieht, vor allem eigentlich seit der Corona-Krise, ist so, dass Bitcoin sehr stark mit Nasdaq oder mit den Aktienmärkten korreliert. Also heute ist die Korrelation von Bitcoin zu Aktien in etwa gleich hoch wie der Ölpreis mit Aktien, etwa bei 0,7. Und da müssen wir sagen, ja, und der Trend war immer so, dass die Korrelation zugenommen hat. Also sprich, es ist eher so ein Spekulationsbarometer als ein Diversifikator. Und da müssen wir sagen, ja, wenn du ein Portfolio zusammenstellen möchtest mit Anlageklassen, die wenig miteinander korrelieren, und dann hast du Bitcoin, das immer stärker mit dem Aktienmarkt schwingt, dann macht es immer weniger Sinn, diesen Baustein zu implementieren. Und deshalb sagen wir, okay, macht wenig Sinn für eine Diversifikation.
Spannend finde ich immer, und das habe ich ja nicht zum ersten Mal gehört, dieser zumindest ansatzweise Vergleich mit Gold, ne? Aber gekrönte Häupter wurden mit Kronen aus Gold,
Ja.
Ketten werden aus Gold gemacht, und das ist für mich dann immer noch der sehr große Unterschied. Sicherlich ist das auch ein Wert, der irgendwann irgendwo mal festgelegt wurde, aber aus Gold kann man immer noch irgendein Goldschmied noch eine schöne Kette machen. Dann
Ja.
bleibt nur was übrig. Auf die Krone aus Bitcoins warte ich. Ja, und ich gebe dir auch recht. Ich bin ja sehe das zumindest auch sehr, sehr kritisch. Also ich beobachte das mit Spannung und gratuliere auch jedem wirklich ehrlichen Herzens dazu, der mit Bitcoin Geld verdient hat. Für mich ist es nach wie vor kein Investment, aber auch das habe ich oft genug gesagt. Aber nochmal, wenn jemand damit Geld verdient, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt vielleicht als letztes noch, Livio, wie sind eure Aussichten für die Märkte? Nicht für die Kurzfristigkeit auf keinen Fall, aber wie seht ihr es langfristig? Seht ihr irgendwo die Korrektur kommen oder sagt ihr, es geht alles irgendwo so weiter? Wir haben das berühmte Soft Landing, was immer wieder auch angesprochen wird. Wie seht ihr es?
Also es wäre erstaunlich, wenn es nicht zu einer Krise kommen würde. Weil das hat's eigentlich in der Börsengeschichte nie gegeben. Also vor allem auch diese V-förmigen Verläufe, mal geht es runter und dann 3 Monate später ist man wieder auf dem nächsten Allzeithoch. Vor allem, wenn so viele Neuanleger an den Markt gekommen sind, wie es in der Corona-Krise eigentlich der Fall war. Das wäre sehr erstaunlich. Und was man jetzt halt auch sieht, ist, die Marktmeinung hat gedreht. Also die Märkte sagen jetzt, okay, es gibt ein Soft Landing oder ein No Landing. Und das macht den Markt halt wieder verwundbarer. Das ist der Punkt, den man uns durchaus ankreiden kann, dass wir Ende 2022 nicht realisiert haben, dass die Stimmung wirklich recht schlecht war. Da haben viele gesagt, dass die Unternehmensgewinne in den USA fallen werden im nächsten Jahr. Das hat es eigentlich noch nie gegeben, dass die Analysten als Konsensmeinung eine Gewinnschmälerung für den Index eingepreist haben. Das haben wir nicht realisiert oder zu wenig. Aber jetzt sind wir in der Situation, wo halt alle sagen, ja, Gewinne sprudeln, künstliche Intelligenz wird die Welt retten und die Welt verbessern. Und das macht dann halt wieder den Markt als Ganzes verwundbar. Von wo die Krise kommt, ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, solange die Zinsen hoch bleiben, ist die Gefahr, dass irgendwo mal ein Brandherd entsteht, immer relativ groß. Meine Wette ist immer noch auf den Private Equity Bereich, dass dort irgendwie mal was hops geht, beziehungsweise Private Credit ist noch der größere Blödsinn als Private Equity. Aber das wird sich zeigen. Das Interessante heute ist einfach so, wenn ich Das haben wir oft auch schon diskutiert bei uns im Unternehmen. Wenn wir unser Portfolio anschauen, fühlen wir uns eigentlich recht wohl, weil es halt so eine Zweischneidung letztes Jahr gab, das Chancen eröffnet hat, dass man sich ein relativ krisenresistentes Portfolio zusammenbauen kann von günstigen Qualitätsunternehmen. Und da fühlen wir uns relativ wohl, auch wenn es eine Krise gibt. Man kann es auch sagen, also dann werden die Aktien natürlich auch fallen, aber da wird man nicht das letzte Hemd verlieren. Und das, ich würde sagen, die Chance, dass man wieder Überrendite generiert mit einem aktiven Ansatz, ist heute größer geworden, weil der Markt halt so zweigeteilt ist. Es gibt die Technologiewerte, die gehen nur nach oben, die Bewertungen sind sehr hoch. Da ist ich soll sagen, das Enttäuschungspotenzial sehr groß. Und dann gibt es andere Unternehmen, die wirklich langweilig sind und keiner im Portfolio haben will, aber man mehr oder weniger weiß, okay, im nächsten Jahr werden sie auch etwa so viel Geld verdienen, aber egal, ob die Welt brennt oder nicht. Und die kann man heute günstig kaufen. Und da weiß man, man wird sich nicht das Gehirn rausballern mit diesen Aktien. Und deshalb können wir mit unserem Portfolio heute wirklich sehr gelassen schlafen. Das ist interessant.
Also Qualitätsaktien beziehungsweise Value im Portfolio, eine interessante Geschichte für den Sparplankunden. Dem kann es eigentlich gar nicht groß genug rennen. Das kann ich nur immer wieder sagen. Für den ist die Krise oder der Crash oder wie auch immer man das bezeichnet, eher die Chance. Der sollte dann zum Champagner greifen und nicht die Tempos kaufen. Das ist das, obwohl schon 100.000 Mal gesagt, was man vielleicht als Message mitgeben kann. Für die, die schon lange dabei sind, Gewinne mitzunehmen, die auch sicherzustellen, vielleicht doch irgendwo das eine oder andere im Anleihenbereich zu parken. Je nachdem, wie alt man auch ist, sollte man ja auch gucken, wie sind die Portfolien strukturiert, sich dort, wenn man selber nicht die unbedingte Marktkenntnis hat, sich einen vernünftigen Berater zu suchen, der einem auch hier bei der Strukturierung hilft. Und ansonsten, ich glaube, es bleibt spannend, Livio.
Ja, auf jeden Fall. Es ist einfach wirklich lustig. Heute ist Sicherheit eigentlich günstig. Und in der Vergangenheit hat sich oft gezeigt, Sicherheit ist am günstigsten, wenn man es am ehesten im Portfolio haben sollte. Aber das halt niemand haben möchte, weil gerade die Musik eben woanders spielt und es schmeckt so ein bisschen wieder nach so einer Phase. Und ja, es bleibt wirklich spannend dazu. Bin gespannt, was in dem Jahr noch passiert. Wäre komisch, wenn es einfach so schön weitergehen würde, wie es bis jetzt gegangen ist.
Es ist schwierig in Zeiten, wo zum Beispiel Nvidia sich innerhalb eines Jahres vervierfacht hat, Leuten beizubringen, dass vielleicht 8 oder 9% per anno über einen längeren Zeitraum die interessantere Geschichte ist. Das habe ich schon öfter erlebt. Ich habe das erste Mal bei einem neuen Markt erlebt, wo ich die abenteuerlichsten Geschichten erlebt habe. Ich habe es beim Bitcoin erlebt, der ja jetzt auch nicht zuletzt aufgrund der Zulassung als ETF wieder eine Renaissance erlebt hat. Und du hast es ja gesagt, er wird sich wahrscheinlich am Markt behaupten, das ist alles nichts Schlimmes. Wir erleben es jetzt gerade bei den Techs. Also wie gesagt, es bleibt spannend, Livio. Es hat mir wie immer unheimlich viel Spaß gemacht. Ganz liebe Grüße in die Schweiz. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann im Laufe des Jahres. Ansonsten spätestens zum Fondskongress. Aber ich hoffe, bis dahin werden wir uns vielleicht auch nochmal auf einen Podcast verabreden, sollte es irgendwelche spannenden Veränderungen geben. Viele Grüße auch an deine Kollegen. Und ja, ich sag mal, bis neulich, Livio.
Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht und alles Gute, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Die in dieser Veröffentlichung getätigten Aussagen beruhen auf der individuellen Meinung und Erfahrung der hier handelnden Personen. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Aussagen zukünftiger Entwicklungen an den Märkten betreffend sind die individuelle Meinung und Einschätzung der handelnden Personen. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot oder eine Empfehlung für den Kauf von Wertpapieren oder anderen Geldanlagen. Diese Veröffentlichung ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Angaben und Zahlen zu Weiterentwicklungen in der Vergangenheit sind kein Maßstab für zukünftige Entwicklungen von Investments aller Art.